Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus.
Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die MotoGP war an diesem Wochenende in Misano in San Marino unterwegs und nachdem am Samstag und Freitag noch schönes Wetter war, vermieste der Regen am Sonntag den Fahrern, nicht den Zuschauern, so ein bisschen die Stimmung. Es waren spektakuläre Rennen und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und das tue ich jetzt mit dem Kollegen Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Hallo Andreas und Servus an alle MotoGP-Fans, die uns jetzt zuhören.
Gerald, wir sprechen gleich über alle Rennen, aber wir hatten in der Vorschau auf dieses Rennen schon darüber gesprochen, dass sich Valentino Rossi das Bein gebrochen hatte bei einem privaten Motorrad, also Motocross-Unfall, und dass sein Team jetzt ihn erstmal nicht ersetzt hatte bei diesem Rennen in Misano, aber man hat, und das haben wir jetzt als ganz frische Info, man hat jetzt einen Ersatz für ihn. Wen denn?
Ja, genau, also beim nächsten Rennen in Aragon in 2 Wochen wird Michael van der Mark die Yamaha übernehmen. Der Michael van der Mark ist vielleicht nicht allen ein Begriff. Er fährt seit drei Jahren jetzt in der Superbike WM, fährt seit diesem Jahr dort im Yamaha-Team und ist eben im Pool von Yamaha, also als ein Fahrer, auf den Yamaha zugreifen kann. Und dann haben sie gesagt, okay, sie geben ihm diesmal die Chance, sich auf ganz großer Bühne präsentieren zu dürfen. Er hat in diesem Jahr das 8-Stunden-Rennen in Suzuka für Yamaha gewonnen, was vor allem in Japan extrem großer Prestigeerfolg ist und kann man auch als kleine Belohnung sehen. Und jetzt bekommt er wirklich die große Chance auf der Weltbühne.
Ja, also der Ersatzfahrer für Valentino Rossi ist gefunden und was traust du ihm zu in den Rennen? Ich meine, wie lange braucht man, um sich auf dieses neue quasi Motorrad einzustellen?
Also einfach wird es für ihn auf jeden Fall nicht, weil er hat keinen Test davor. Er wird dort am freien Training, am Freitagvormittag zum ersten Mal auf dem MotoGP-Bike sitzen, zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben. Und das gleich, wo die ganze Weltpresse und alle Fans schauen, was er so machen kann. Also das wird sicher nicht einfach und realistisch gesehen kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass er irgendwo weiter vorne mitmischt. Außer es ist vielleicht so ein verrücktes Chaosrennen, was wir jetzt gesehen haben. Aber aus realistischer Sicht, ja, wird er auf den letzten 4, 5 Plätzen fahren, würde ich mal schätzen.
Ja. Das ist die Nachricht mit Valentino Rossi. Jetzt kommen wir mal zu den Rennen, die es am Wochenende gab. MotoGP, Moto2 und Moto3 in Misano, in San Marino. Und es war ein Regenrennen. Und Moto2 zum Beispiel war eine komplette Schwimmerei. Aber bei der MotoGP war die Strecke schon ein ganz kleines bisschen abgetrocknet. Es war nicht ganz so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, irregulär wie bei der Moto2, wo die Fahrer wirklich Probleme hatten, sich auf dem Motorrad zu halten. Lass uns mal über die MotoGP sprechen, weil da hat Marc Marquez dieses Rennen gewonnen. Es war ein spektakuläres Rennen. Marc Marquez war lange Zeit nur Zweiter und hat sich dann, ich glaube, es war die vorletzte oder drittletzte Kurve, da noch vorbeigeschoben an Danilo Petrucci und hat dieses Rennen gewonnen. Das war spektakulär und Marc Marquez hat jetzt richtig Druck gemacht in der Gesamtwertung.
Ja, definitiv. Also es war spannend bis zum Schluss. Eben die Entscheidung fällt dann zu Beginn der letzten Runde, wo Marquez Petrucci überholt hat auf der Startzielgeraden, die erste Kurve hinein. Und Marquez ist die schnellste Rennrunde gefahren in der letzten Runde, hat absolut keinen Fehler gemacht. Und da hatte Petrucci einfach dann überhaupt keine Chance, noch irgendwie einen Angriff zu starten. Und ist nach langer Führung Zweiter geworden. Er hat gesagt, er bedauert nichts, er hat alles gegeben, aber du hast ihm schon ein bisschen am Siegerprotest angesehen. Er hätte schon gern gewonnen, sein erstes Rennen. Ist jetzt nicht so gekommen. Marquez hat eben extrem kaltschnäuzig seine Chance genutzt. Die letzte Runde perfekt vorbereitet und durchgezogen. Und für die Weltmeisterschaft ist das natürlich jetzt ein Traum, ja, weil jetzt ist es richtig, richtig spannend wieder.
Wie viel Risiko war dabei bei diesem Überholmanöver von Marc Marquez? Wir haben darüber gesprochen, es war eine regennasse Strecke. Es war zu dem Zeitpunkt schon halbwegs abgetrocknet, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Risiko. Wie viel Risiko war es denn?
Also er hat nachher gesagt, er hat schon Risiko eingegangen, um hier noch ein Manöver zu setzen. Er hat auch gemeint, er hat einige Zeit überlegt, dass er jetzt den zweiten Platz nach Hause fährt. Und natürlich für die Weltmeisterschaft, ja, wenn er da gestürzt wäre und mit 0 Punkten dastehen würde, dann wäre das schon ein ziemlicher Dämpfer gewesen, weil seit Ewigkeiten ist kein Fahrer mehr Weltmeister geworden mit 4 Ausfällen. Also da hätte er den Titel fast schon abschreiben können. Und Er hat gesagt, er wollte auch nicht unbedingt mit Petrucci in den letzten Runden direkt mit ihm kämpfen, oder ein Radduell machen, weil wir wissen, dass Petrucci im Zweikampf relativ aggressiv ist. Es gab auch schon oft Kritik von anderen Fahrern, dass er sehr hart fahren soll. Und darauf wollte sich der Marquez nicht einlassen, vor allem nicht beim Heimrennen von Petrucci. Und er hat dann gesagt, er in der letzten Runde wieder alles riskieren und hat das Manöver eben nicht 3 Runden vor Schluss gemacht, um eventuell ein Duell zu riskieren, sondern die letzte Runde. Und ist in der letzten Runde halt dann schon volles Risiko gegangen. Und er hat gesagt, über eine Runde kann er es machen, 3 Runden volles Risiko gehen wären ihm zu riskant gewesen. Also er hat da richtig taktiert, sich darauf vorbereitet, eingestellt und es fehlerfrei durchgezogen.
Ja, also Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen, aber er hat auch ein ganz kleines bisschen davon profitiert, dass Jorge Lorenzo den Abflug gemacht hat. In der sechsten Runde, da war die Strecke noch ein bisschen nasser, da ist Jorge Lorenzo von der Strecke abgekommen und musste das Rennen aufgeben. Aber ich sage das jetzt mal als Laie, Gerald, es sah nicht so aus, als ob das dem Regen geschuldet war. War das ein Fahrfehler oder war das wirklich auf regennasser Fahrbahn einfach weggerutscht?
Ja, er hat nachher gesagt, er hat einen kleinen Konzentrationsfehler gehabt, weil er wollte das Motormapping verstellen und da hast du am linken Lenkergriff hast du Knöpfe, wo du verschiedene Einstellungen machen kannst. Und während er da herumgedrückt hat, hat er ganz kurz die Konzentration verloren, hat mit der Hinterradbremse in der Kurve nicht optimal gebremst und dann war er schon weg. Ja, also das ist in einem Bruchteil von Sekunden passiert und hat ihn selber überrascht, hat er gesagt. Das sieht man auch, wie schmal dieser Grat ist zwischen ich fahre durch oder ich fliege ab. Insgesamt glaube ich, muss man schon sagen, dass der Lorenzo jetzt zuletzt auch schon gute Leistungen gezeigt hat. Er kommt wirklich immer besser mit der Ducati zurecht. Aber er sagt auch, dass sich noch nicht alles so ganz natürlich anfühlt und er oft nachdenken muss über Manöver oder wie er jetzt was machen muss. Und das stört die Konzentration, was letztendlich hier zu dem Sturz und zum Ausfall geführt hat. Daraus wird er jetzt auch lernen und irgendwann werden die ganzen Abläufe komplett natürlich sein und dann wird er sicher Rennen hier fertig fahren und hätte das hier gewinnen können am Sonntag. Ja, das muss man auch sagen.
Ist aber schon sehr ehrliches und offenes Feedback von Jorge Lorenzo, oder? Ich meine, zu sagen, okay, ich habe an meinen Einstellungen rumgefummelt und hatte deswegen Konzentrationsfehler, gibt ja nicht sofort jeder zu.
Das stimmt, ja. Wie gesagt, bei ihm geht es jetzt schon das ganze Jahr, dieser Umstellungsprozess und er kommt immer besser damit zurecht, aber es ist noch nicht alles so in Fleisch und Blut übergegangen, wie es eben vorher jahrelang bei der Yamaha hatte.
Ja.
Und du darfst auch nicht vergessen, dass sowohl Marquez, Petrucci und Dovizioso, die am Podest gestanden sind, direkt nach dem Rennen gesagt haben, die Konzentration, die Anspannung war extrem hoch, sehr, sehr extrem stressiges Level. Und wenn du dann da ganz kurz abgelenkt bist, ja, dann reicht das schon, um abzufliegen, ja.
Also Marc Marquez gewinnt vor Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo ist ausgeschieden. Nicht nur er, sondern auch noch andere, ja, prominente Fahrer sind auch ausgefallen. Aleix Espargaró zum Beispiel, Sam Lowes, Andrea Iannone. Es sind diverse Fahrer ausgefallen. Du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, so eine Ausfallfahrt oder so einen Ausfalltag hat es selten gegeben. Es war am Rande des Irregulären. Hätte es zwischendurch Überlegungen gegeben, dieses Rennen einfach nicht ausfahren zu lassen? Ich meine, wie gesagt, MotoGP funktionierte halbwegs, aber Moto2 zum Beispiel war eine absolute Schwimmerei.
Also es gab insgesamt am Renntag in allen drei Klassen 80 Stürze. Das ist schon eine sehr beachtliche Menge und das ganze Wochenende zusammengezählt 140, weil auch im Trockenen der Asphalt relativ wenig Grip geboten hat. Das hat ihm die Situation zusätzlich verschärft. Aber im Endeffekt, es ist in den anderen Klassen auch ungefähr die Hälfte des Feldes ins Ziel gekommen. Die erfahrensten MotoGP-Fahrer war die Ausfallsquote jetzt dann relativ gering, auch wenn die Bedingungen dann besser geworden sind. Aber im Endeffekt, es war fahrbar. Du hast kein Aquaplaning gehabt. Und ich finde, das sollte man einfach das Rennen fahren lassen, weil es obliegt dann jedem Fahrer selber, wie viel Gas er gibt oder nicht. Ja.
Ja, also Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen. Andrea Dovizioso und Maverick Viñales gingen auf die Plätze 3 und 4. Sie waren relativ weit abgeschlagen mit 11 Sekunden Rückstand beziehungsweise 16 Sekunden Rückstand. Haben die nach einer Zeit dann einfach so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, laufen lassen, dass sie einfach nur noch ins Ziel kommen und die Punkte retten, oder war da schon Attacke dann auch noch?
Also bei Dovizioso war das sicher der Fall, dass er dann im letzten Renndrittel das einfach fertig gefahren ist und geschaut, was passiert. Ich meine, im extremsten Fall wäre bei einem Duell Marquez Petrucci, wären vielleicht sogar beide gestürzt und er wäre der lachende Sieger gewesen. Ja. Aber es ging, bei solchen Rennen geht es immer darum, du musst ins Ziel kommen. Wurscht wie, weil du machst Punkte. Und wenn du nur 5 Punkte machst, dann ist es auch wichtig. Das kann das am Ende des Jahres immer den Unterschied ausmachen. Und er hat gemeint, er konnte dann nicht mehr mithalten mit ihnen, hatte nicht mehr und ist es dann einfach fertig gefahren. Bei Vinales war die Situation ein bisschen anders. Wenn du dich zurückerinnerst, wir haben schon Regentrainings und so gehabt in diesem Jahr und da war Yamaha sehr schlecht, also weit weg von dem, wo wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Und Vinales hat gemeint, dass er hat das Maximum gegeben, also mehr war gar nicht möglich. Und sie haben einen Fortschritt im Regen gemacht, weil vor einem halben Jahr wäre er hier wahrscheinlich nicht Vierter geworden. Ja?
Ja.
Also da hat Yamaha definitiv Fortschritte gemacht. Er meint, bei der Traktion müssen sie noch arbeiten. Das ist dann auch Elektronikeinstellung. Das sind Sachen, die Yamaha sicher in den Griff bekommen wird. Ja? Also für ihn war vierter Platz das Maximum an dem Tag.
Jonas Folger ist Neunter insgesamt geworden, war aber hinterher nicht zufrieden. Er hat dann auch im Interview gesagt, und das habt ihr auch bei motorsporttotal.com geschrieben, dass er mit seinem Regensetup nicht zufrieden war. Was genau war da das, was ihn genervt hat, beziehungsweise was ihn gehindert hat, vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen?
Ja, schwierig. Also er hatte auch jetzt nicht den allerbesten Startplatz. Das ist natürlich schon einmal ein negativer Ausgangspunkt bei einem Rennen. Wenn du jetzt Regenrennen hast und alle fahren vor dir, dann hast du eben extreme schlechte Sichtverhältnisse und da verlierst du schon einmal extrem viel Zeit. Aber auf der anderen Seite, er ist ein Rookie und so viele Tage im Regen gibt es jetzt auch nicht. Ja? Und da probierst du was aus, dann probierst du was auf einer anderen Rennstrecke aus, wo die Gripverhältnisse ein bisschen anders sind wieder. Ändert sich die Temperatur, dann passt das Setup, was im Regen auf einer Strecke halbwegs gepasst hat, wieder auf der anderen Strecke nicht. Und das sind Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Ja? Wenn du jetzt nach vorne schaust, Marquez, Petrucci, Dovizioso, die sind schon länger dabei, die haben Erfahrung, die kennen sich aus, die wissen, was sie tun müssen, wie sie Sachen einschätzen müssen, was du am Motorrad verstellen musst. Vor allem, wenn du nur 20 Minuten Warm-up hast, wo du ein paar Runden fahren kannst und das war's. Also du kannst dann nicht ewig testen und die Abstimmung verfeinern. Und das sind einfach Erfahrungswerte. Ja. Wichtig ist, würde ich mal sagen, wenn es jetzt Tests gibt oder an einem Rennwochenende, der Freitag verregnet ist, dass der Jonas da viel fährt und mit seinem Team an der Abstimmung arbeitet. Und wenn sie da eine Basis finden, die für mehrere Rennstrecken im Regen geeignet sind, dann wird das auch schon in Zukunft ganz gut funktionieren.
Ja. Also das Rennen ist vorbei, Marc Marquez hat es gewonnen, Andrea Dovizioso auf Platz 3, Maverick Viñales auf Platz 4. Jetzt ist die Fahrerwertung so spannend wie selten vielleicht. 199 Punkte, sowohl Marquez als auch Dovizioso. Maverick Viñales hat 183 Punkte. Valentino Rossi leider schon raus, dadurch, dass er sich das Bein gebrochen hat. Also es wird ein Dreikampf am Ende, vielleicht sogar nur ein Zweikampf zwischen Marquez und Dovizioso. Aber für die letzten Rennen, die jetzt bis auf Valencia, das letzte Rennen, nicht in Europa stattfinden, glaube ich, haben wir die besten Voraussetzungen für eine spannende Schlussphase.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es auch ein Dreikampf wird. Rossi wird jetzt in Aragon nicht fahren, damit ist er praktisch raus. Dani Pedrosa hat jetzt schon fast 50 Punkte Rückstand. Um da jetzt noch einen Umschwung zu schaffen, müsste er fast alle Rennen gewinnen und die anderen müssten Pech haben oder Probleme haben. Und das ist, glaube ich, eher nicht, dass das passieren wird. Also wir haben da jetzt richtig einen spannenden Dreikampf und die große Frage ist, passt eine bestimmte Strecke zu einem bestimmten Motorrad, einem bestimmten Fahrer? Und das ist in diesem Jahr ziemlich schwer vorherzusagen, weil das Arbeitsfenster von den Reifen ist dann je nach Asphaltbeschaffenheit oder Außentemperatur, Streckentemperatur unterschiedlich, sehr empfindlich. Und da müssen die Teams einfach übers Wochenende sich an die Bedingungen anpassen. Deswegen kann man im Vorfeld wirklich relativ wenig sagen. Wichtig wird für alle sein, dass sie in Aragon nochmal richtig punkten am Podest sind, um dann die drei Überseerennen, die dann quasi meistens noch so eine eigene Saison in der Saison einleiten, ja, wenn du nach Japan, Australien, Malaysia fliegst, Überseeflüge, die Zeitverschiebung und so weiter, da musst du dabei sein, ja, also das wird sicher jetzt noch interessant in Aragon. Wenn man aufs letzte Jahr blickt, da war Marquez einfach extrem stark in Aragon, das könnte dieses Jahr auch sein. Aber Dovizioso war auf allen Rennstrecken jetzt konkurrenzfähig. Also es gibt jetzt keine Strecke mehr, wo man sagt, da ist die Ducati wirklich chancenlos oder ganz schlecht. Und Vinales war jetzt im Trockenen auch wieder voll bei der Musik dabei an den Trainingstagen. Also Kopf an Kopf rennen, es wird definitiv spannend.
Ich habe Aragon nicht nach Europa verortet, das bitte ich zu entschuldigen, ja. Ist nochmal in Spanien, danach Japan, Australien, Malaysia und das letzte Rennen dann am 12. November in Valencia. Dann wird die Entscheidung fallen zu dieser MotoGP-WM. Das war die MotoGP, das waren das Rennen in der MotoGP und ich habe es schon angedeutet, das Rennen bei der Moto2, das war extrem und das war wirklich extrem auch von den Bedingungen. Es war ein unglaublicher Regen, der zwischendurch runtergegangen ist und am Ende sind sehr viele Fahrer nicht ins Ziel gekommen. War es irregulär oder war es halbwegs noch irregulär? Was haben die Fahrer gesagt?
Ja, schwierig war es auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, ja, das sind die besten Motorradfahrer der Welt. Solange du jetzt nicht extremes Aquaplaning oder extrem stehendes Wasser hast, wo du einfach chancenlos bist, kann man sie fahren lassen. Also ich finde schon, dass es okay war. Es war vielleicht am Limit, aber es war okay. Und du hast in der Regel, dass es jetzt keine Flag-to-Flag-Rennen gibt in der Moto 2 und Moto 3, ist es meistens so, wenn es wirklich extrem wird, dann heben meistens die Spitzenfahrer die Hand und sagen, okay, aus, es geht nicht mehr. Und wenn das dann alle machen, dann bricht die Rennleitung auch meistens ab, weil die Fahrer es am besten einschätzen können. Mhm. Und da war überhaupt nichts in diese Richtung. Also war es für die Fahrer okay, auch wenn es schwierig war. Und solche Rennen gehören dazu.
Also ich will mich nicht beklagen. Es hat ja genug Action gegeben. Aber es war zwischendurch, war es schon eine richtige Schwimmerei für die Fahrer. Aber die Schweiz und die Schweizer Moto2-Fans, die werden sich sicherlich auch nicht beklagt haben. Es gab den ersten Doppelsieg in der Geschichte, nämlich Dominik Ägerter gewinnt vor Tom Lüthi und sorgt hier damit für einen Doppelsieg. Und die beiden haben relativ klar auch dieses Rennen gewonnen.
Ja, also das war eine absolute Glanzvorstellung von beiden, muss man sagen. Dominik Ägerter hat relativ früh die Führung übernommen, nachdem Franco Morbidelli einen Fehler gemacht hat und gestürzt ist. Kann eben auch dem WM-Kandidaten passieren. Mhm. Und Lüthi ist dann auch immer rangekommen, hat dann aber nie wirklich einen richtigen Angriff dann starten können, wo es dann gegen Ende hingegangen ist. Ägerter hat das super kontrolliert, ist aus sehr intelligente Linien auch gefahren, wo du nicht so viel Platz hast. Und Lüthi hat nachher gemeint, dass der Ägerter extrem stark auf der Bremse war. Und Ägerter konnte natürlich alles riskieren. Er hat nichts zu verlieren. Er kann das Rennen gewinnen. Im schlimmsten Fall fällt er zurück. Für Lüthi geht es natürlich um die WM. Und nachdem da Franco Morbidelli draußen war, war es für Lüthi wichtig. Er muss da ganz sicher ins Ziel kommen und im Idealfall auf dem Podium, um WM-Punkte gut zu machen.
Ja. Tom Lüthi hat WM-Punkte gut gemacht, er hat eine ganze Menge WM-Punkte gut gemacht, 20 waren es am Ende. Er ist jetzt nur noch auf 9 Punkte an Franco Morbidelli ran. Was war der Fehler von Franco Morbidelli oder ist der wirklich auf der regennassen Strecke einfach weggerutscht und war nichts
zu machen? Im Regen ausgerutscht, ja. Ist vielen Fahrern passiert.
Ja, einigen Fahrern ist es passiert. Wem es nicht passiert ist, das ist Sandro Cortese gewesen. Der ist am Ende auf dem 6. Platz eingefahren. Sehr gutes Ergebnis für den Deutschen.
Ja, es ist ein gutes Ergebnis, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch bemerkenswert, einfach was nicht für ihn. Er hat hier in Misano ein neues, verändertes Sutter-Chassis gehabt und hat im Trockenen extreme Probleme gehabt. Er hat gesagt, er war ständig am Limit am Kämpfen, konnte ein, zwei relativ schnelle Runden fahren, wo ihm circa eine halbe Sekunde auf die Spitze gefehlt hat. Aber Konstanz war extrem schwer und er hat gesagt, ständig in Sturzgefahr und das ist wirklich schwierig. Und dann im Regen, wo sich natürlich die Verhältnisse ein bisschen anders darstellen und auch Nachteile ausgleichen, ist er einfach das Rennen fertig gefahren. Und das ist eben der alte Spruch, den wir auch schon vorher gesagt haben, bei so einem Rennen musst du einfach fertig fahren und dann kriegst du ein gutes Ergebnis, wenn du keinen Fehler machst. Und das ist passiert. Und 6. Platz, tolle Geschichte natürlich, ja.
Mhm. Tolle Geschichte war es übrigens auch das Podium für Hafiz Ziarin, der auf dem 3. Platz eingefahren ist. Das war auch eine große Überraschung.
Ja, definitiv. Wobei man bei ihm schon immer wieder im Regen gesehen hat, dass er da Talent hat. Wir wissen ja, in Malaysia gibt es ja teilweise extreme tropische Regenstürme, die es jetzt bei uns in Europa gar nicht so in der Intensität gibt. Und junge Fahrer in Malaysia, es gibt auch den Asia Talent Cup, wo einige Fahrer aus Malaysia und der Region mitfahren. Und die trainieren dann halt in ihrer Freizeit auf kleinen Rennstrecken im Regen und haben dann hier oft besondere Sinne oder so. Also beim Hafiz Sayarin war es schon bekannt, dass er im Regen gut ist, aber er hat es jetzt wieder umgesetzt, zweiter Podestplatz. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass das Rennen in Sepang ausverkauft sein wird. Ja, da werden für ihn tausende Fans kommen und ja, vielleicht regnet es dort und vielleicht ist er dann wieder vorne dabei.
Er hat auf jeden Fall Werbung für sich gemacht mit diesem dritten Platz in der Moto2 und das war ein Schweizer Doppelsieg und Tom Leachy hat damit wirklich viele Punkte aufgeholt, wenn man sich die Gesamtwertung anguckt. Franco Morbidelli führt immer noch in der Gesamtwertung. 9 Punkte sind es aber jetzt nur noch vor Tom Leachy. Was so ein Ausfall wirklich für Folgen haben kann, das hat Franco Morbidelli am eigenen Leib hier erfahren und Tom Leachy hat diesen zweiten Platz sehr souverän dann am Ende rausgefahren. Und dann haben wir noch die Moto3 und da gab es dann wirklich den überzeugendsten, den klarsten Sieg an diesem Wochenende. Romano Fenati gewinnt mit knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Jean Mir, auch im Regenrennen, aber das war ganz souverän rausgefahren von Romano Fenati. Hat er sich einfach mehr getraut oder warum war der so viel schneller?
Also er war an dem Tag einfach super unterwegs, da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Was bei ihm aufgefallen ist, also es war eben das erste Rennen an dem Tag und alle haben natürlich genau hingeschaut, was passieren wird. Und er ist wirklich Regenlinien gefahren, das ist fast schon wie in einem Automobilrennen. Er ist weggefahren von den Randsteinen, er ist einen weiten Bogen in den Kurven gefahren, um ja hier nicht irgendwelche gefährlichen Stellen zu erwischen, nicht zu viel Schräglage zu nehmen und so. Also er hat das extrem schlau und klug gemacht, ist der Konkurrenz einfach um die Ohren gefahren und hat absolut verdient gewonnen. Sein Pech war halt, dass für die WM jetzt war das Jean Mir Zweiter geworden ist. Da hat er trotz so einer tollen Vorstellung nur 5 Punkte gut gemacht. Ja.
Du sagst mir immer, dass die Moto3-Rennen spektakulär sind und dann bei so einem Regenrennen hat einfach mal Romano Fenati 30 Sekunden Vorsprung. Es bringt ihm leider nichts mehr als diese 5 Punkte Vorsprung. Davon kann er, für dieses ganz souveräne Rennen kann er sich leider nur diese 5 Punkte Rückstand aufholen, kaufen.
Ja, genau. Also für Joan Mir ging es halt eben, was wir eben jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Durchfahrpunkte mitnehmen. Er hat 20 gesammelt, er ist voll auf WM-Kurs. Ja, ja. Selbst wenn er gestürzt wäre, wäre es jetzt für die WM nicht so tragisch, aber so ist er perfekt auf Weltmeisterschaftskurs weiterhin. Was ich noch sagen wollte zu den Rennen im Trockenen, hast du ja immer die großen Pulks und im Regen hat sich das jetzt so auseinandergezogen, das Feld. Und das liegt eigentlich daran, die Motoren sind relativ gleich stark, die Aerodynamik ist relativ gleich, die Reifen sind gleich. Du kannst dann im Trockenen dir nicht so einen großen entscheidenden Vorsprung erarbeiten, weil wenn du dir jetzt selbst in den Kurven eine halbe Sekunde, vielleicht eine Sekunde Vorsprung herausholst, fahren die anderen das im Windschatten sofort wieder zu. Im Regen ist es natürlich ganz anders. Da ist jetzt die Technik zweitrangig, sagen wir mal, und da geht es wirklich um den Fahrer, um sein Fahrgefühl, wie er mit dem Gas umgeht, wie er Situationen einschätzt und so weiter. Also hier sind noch viel, viel mehr die fahrerischen Qualitäten gefragt und darum haben wir eben gesehen, dass sich das Feld auseinanderzieht und auch so viele gestürzt sind. Ja.
Philipp Oettl ist auf Platz 4 eingefahren und hat mal wieder 13 Punkte für die Gesamtwertung geholt, hat jetzt in den letzten 8 Rennen hat er konstant gepunktet, auch ein gutes Rennen für Philipp Oettl.
Es ist ein gutes Ergebnis für ihn, klar, Platz 4. Wenn du jetzt genau ins Ergebnis schaust, ist er fast eine Minute hinterm Sieger gewesen. Also da gibt es sicher auch noch in Zukunft Raum für Verbesserungen. Aber klar, ja, er ist durchgefahren, gute WM-Punkte gesammelt und er hat einige namhafte Fahrer hinter sich gelassen. Das war schon in Ordnung.
Aaron Canet zum Beispiel, der ist nicht reingefahren. Der hätte gerne die 13 Punkte von Oettl gehabt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also der hat es nicht ins Ziel gebracht.
Und der hat es vor allen Dingen in der letzten oder vorletzten Runde war es, dass Canet dann ausgefallen ist. Also, Romano Fenati gewinnt das Moto3-Rennen. Das war das Wochenende von Misano, das Regenwochenende von Misano. Jetzt geht's in 14 Tagen in Aragonien weiter. Gerald, ein bisschen wettersicherer ist es da schon, oder?
Also es ist in Spanien und ich denke schon, dass es dort ein warmes Wochenende wird. Wir haben aber dort auch schon vor ein paar Jahren ein Regenchaos und Flag-to-Flag-Rennen gehabt. Müssen wir abwarten, aber ich glaube schon, dass es ein letztes schönes sonniges Wochenende wird, bevor dann eben die Asien-Tournee anfängt.
Drücken wir die Daumen, dass es da nochmal wirklich gute Rennen gibt, vielleicht dann auch im Sonnenschein, obwohl diese an diesem Wochenende mangelte es nicht an Spektakel in der MotoGP, Moto2 und Moto3. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit der Zusammenfassung vom Regenchaos in Misano. Danke, Gerald.
Dankeschön, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Zwei Teams. Drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit. Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.